Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Unsere Themen.
IT-Kriegsanleihe. Osteuropäische Online-Kriminelle organisieren sich neu. Umbruch. Neue Angriffsmethoden erfordern angepasste Sicherheitskonzepte. Unscharf. Die neue Cybersicherheitsagenda der Regierung bleibt vage. Und das digitale Logbuch. Morle.
Wir haben seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine vermehrte Angriffe speziell auf kritische Infrastrukturen wahrgenommen, dass gezielt kritische Infrastrukturen, die auch für die strategische Kriegsführung relevant sind, angegriffen wurden.
Ja, das war die Feststellung von Dominik Bredel, Sicherheitsexperte beim IT-Dienstleister Kyndryl. Die IT-Sicherheitslage, die hat sich durch den russischen Angriff auf die Ukraine massiv verändert. Und so auch die Angriffsmethoden, die die organisierte Cyberkriminalität verwendet. Wie die Sicherheitsstrategien von Unternehmen und staatlichen Behörden darauf reagieren sollten und müssten, das war in dieser Woche eines der ganz wichtigen Themen. Wie hat sich denn das Angriffspotenzial und die gesamte Angriffsmethodik durch die aktuelle Krise verändert, Peter Welchering?
Die Angreifer setzen inzwischen stärker auf Firewall-Exploits, um in Systeme eindringen zu können. Phishing spielt da zwar immer noch eine große Rolle, aber Sicherheitslücken in den Firewalls, die werden da wichtiger. Das gesamte Zugangsgeschäft, also Access as a Service, das wird von kleineren Gruppen der organisierten Kriminalität wahrgenommen und die Zugänge in die Systeme, die werden dann an die staatlichen Auftraggeber weitergereicht. Es hat sich also inzwischen so eine Art Zwischenhandel für Systemzugänge etabliert. Vermehrt wird auch Fernwartungssoftware für Angriffe ausgenutzt und die Zahl der im Untergrund gehandelten Sicherheitslücken von VPN-Software, also Software für virtuelle private Netzwerke, die ist massiv hochgeklettert. Darüber werden dann auch zunehmend Angriffe gefahren. Außerdem werden inzwischen regelrechte Scannersysteme eingesetzt, um Fehlkonfigurationen im Cloud-Bereich ausmachen zu können. Und ist so eine Fehlerkonfiguration erkannt, dann wird sie zur nutzbaren Schwachstelle und die wird natürlich bei Angriffen auf kritische Infrastruktur auch verwendet. Ja, und dann berichten die Sicherheitsexperten noch übereinstimmend, dass Infrastrukturbetriebe und Rüstungsunternehmen verstärkt von den Servern ihrer Zulieferer aus angegriffen werden.
Dieses sogenannte Inselspringen von den kleinen zu den großen Unternehmen, das war ja schon vor einigen Jahren mal ziemlich in Mode. Jetzt wird es in Kombination mit anderen Angriffsmethoden wieder en vogue. Was da gerade passiert, das haben wir uns erklären lassen.
Man übernimmt erst die Infrastruktur des kleinen Unternehmens, schaut, wie ist es denn verbunden mit einem größeren Unternehmen und gibt es Zwischenbereiche, gibt es Bereiche, wo Daten ausgetauscht werden, wie funktioniert das und geht dann im Endeffekt auf das große Unternehmen.
Sagt Sicherheitsspezialist Richard Werner von Trend Micro. Deshalb sind die Computernetzwerke von Mittelständlern gerade im Visier der Angreifer. Über Firewall-Exploits oder den Missbrauch von Fernwartungssoftware verschaffen sich die Kriminellen Zugang zum System eines Zulieferers größerer Unternehmen aus dem Bereich kritischer Infrastruktur oder der Rüstungsindustrie. Dann setzen sie gezielt Späßsoftware ein, um über Gateways und andere Schnittstellen in die Zielsysteme zu gelangen. Diese Zugänge auszukundschaften und zu vermarkten, das ist die Aufgabe von hochspezialisierten Zwischenhändlern.
Wir reden über ein Zwischen- oder Fachhandelskonzept. Das heißt, es gibt heute nicht nur Gruppen, die sie letztendlich angreifen, sondern es gibt hier Zwischenhändler, die im Endeffekt Dinge zusammenführen, die damit eine neue Steigerung des Angriffes im Endeffekt erzielen.
Diese Zwischenhändler haben einen lukrativen Markt erschlossen. Dabei hat sich die organisierte IT-Kriminalität in Osteuropa stark verändert. So hat sich die russische Conti-Gruppe mit ihren mehr als 300 Angestellten eines der größten kriminellen Unternehmen vor einigen Wochen aufgelöst, weil ihr angestammtes Ransomware-Geschäft mit westeuropäischen Zielen nicht mehr realisierbar war.
Sie haben ihre Server runtergefahren und ihre Tätigkeiten eingestellt an dieser Stelle.
Aber es haben sich nach Erkenntnissen von Sicherheitsexperten wie Richard Werner sofort kleinere Nachfolgegruppen gebildet. Diese Gruppen sind flexibler. Sie bieten in erster Linie Zugangsdienstleistungen an, aber sie vermitteln auch weitere Rechenleistungen für verschiedene Angriffe.
Wenn Sie also einen Cyberangriff planen und dort so letztendlich Command-and-Control-Server brauchen, also Empfangsserver, die zur Steuerung des Angriffes dienen, dann brauchen Sie dafür ein Datacenter.
Oftmals werden reguläre Rechenzentren beauftragt, deren Betreiber gar nicht ahnen, dass über ihre Server Angriffe gesteuert werden. Teilweise stellen auch staatliche Organisationen Kapazitäten in universitären Rechenzentren oder Forschungsinstituten dafür zur Verfügung. Waren es bislang fast ausschließlich Geheimdienste, die als staatliche Stellen mit Gruppen der organisierten Kriminalität kooperierten, hat sich diese Zusammenarbeit im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine ausgeweitet. Das Militär und andere sicherheitsrelevante staatliche Einrichtungen sind mit dabei. Das beschleunigt auch den Technologietransfer in Sachen Angriffssoftware. Richard Werner von Trend Micro hat analysiert,
dass alle Aktivitäten, die aktuell von Cyberkriminellen verwendet werden, zuvor in staatlichen Angriffen übernommen wurden. Das heißt, alles, was Sie aktuell sehen, stammt ursprünglich aus staatlichen Quellen.
Und darin liegt eines der Probleme. Spionagesoftware, bisher öffentlich nicht bekannte Sicherheitslücken oder direkt lancierte Hintertüren wurden bislang 2 Jahre exklusiv von Geheimdiensten verwendet, bevor sie dann an Gruppen der organisierten Kriminalität durchsickerten. Jetzt aber werden sie immer häufiger direkt nach der Entwicklung und Laborerprobung von staatlichen Stellen an Online-Kriminelle weitergegeben, damit sie im Staatsauftrag digital angreifen.
Nun, da hat sich in der IT-Sicherheit während der vergangenen Monate ja erheblich viel verschoben und weiterentwickelt. Was raten die Sicherheitsexpertinnen und Experten den Unternehmen und Organisationen denn, wie sie sich dagegen wappnen sollten, Peter?
Also sie sollten in erster Linie sicherheitstechnische Maßnahmen im Vorfeld implementieren, ständige Scans und Sicherheitsanalysen fahren. Dann wird geraten, die Resilienz zu erhöhen durch sicherheitsüberwachte Speichersysteme. Es wird geraten, eine viel stärkere Überwachung der Gateway- und Systemschnittstellen und die Trennung von Verwaltungs- und Produktionssystemen. Das sind so die Strategieempfehlungen, die ich auf Konferenzen und Sicherheitsveranstaltungen in der letzten Zeit so gehört habe. Natürlich erwarten sich die Sicherheitsunternehmen davon auch gute Geschäfte. Das darf man auch nicht ganz außer Acht lassen. Aber die Sorge, dass kritische Infrastruktur abgeschossen werden könnte, zum Erliegen gebracht wird, die ist eben sehr groß. Und mir haben viele IT-Sicherheitsexperten gesagt, wir wissen, was wir machen müssen. Also Dominik Bredel von Kindrel wies darauf hin, dass IT-Sicherheit ja nun wirklich keine Raketentechnik sei. Aber oftmals werden ganz grundlegende Sicherheitsmaßnahmen eben einfach nicht durchgeführt.
Und was bedeutet das, dass die Werkzeuge der organisierten Kriminalität stärker als zuvor aus staatlichen Quellen stammen?
Ja, zunächst mal bedeutet das, dass sich der Technologietransfer, wenn man das so nennen will, einfach beschleunigt hat. Den gab es ja immer schon. Die Zeitspanne aber, wann etwas nach aufwendiger Entwicklung, vor allen Dingen durch staatliche Stellen, in den kriminellen Markt wandert, die hat sich verkürzt. Aber entscheidend ist, ob diese Angriffswerkzeuge dann unter Nutzung von staatlicher Infrastruktur eingesetzt werden.
Um welche Infrastruktur handelt es sich dabei?
Rechenzentren, Angriffsserver, alles, was man an Hardware und Software in einem Datacenter zur Steuerung von Angriffen braucht. Und hier wird mit verteilter Infrastruktur gearbeitet. Zum Teil gehört die der organisierten Kriminalität, zum größeren Teil staatlichen Stellen, zum Teil wird sie angemietet. Dieses Anmieten ist teuer, aber da schießen einige staatliche Stellen auch inzwischen ziemlich Geld rein. Und mit dieser verteilten Struktur wird die Lokalisierung von Angreifern, wird dieses Geschäft rund um die Attribuierung und Rückverfolgung eben ausgesprochen komplex und schwierig und zu teilen tatsächlich unmöglich.
Und welche Konsequenzen hat das?
Im Wesentlichen müssen Sicherheitsexperten darauf achten, dass der Angriff selbst nicht erfolgreich sein darf. Das heißt, er muss entweder im Vorfeld abgewehrt werden oder das angegriffene System muss sofort ersetzt werden. Und das setzt natürlich ein sehr resilientes Netzwerk voraus. In beiden Bereichen haben wir in Deutschland erheblichen Nachholbedarf. Das ist natürlich zum einen eine Frage von Geld, aber auch von Stellen. In vielen Betrieben der kritischen Infrastruktur fehlen nämlich schlicht Sicherheitsfachkräfte oder die werden zu schlecht bezahlt und verbringen ihren Arbeitsalltag dann außerdem auch noch im Wesentlichen mit Systemadministration. Das ist gar nicht so selten. Und das muss sich ändern. Und das Rahmenwerk muss klar sein. Also etwa Wasserwerke, die nicht zur kritischen Infrastruktur gehören, zahlreiche Ausnahmegenehmigungen bei Sicherheitsvorschriften, das macht es den Angreifern einfach leicht. Und das kriminelle Geschäft der Angreifer wird durch eine unzureichende Cybersicherheitsstrategie natürlich auch nochmal erleichtert.
Das organisierte IT-Verbrechen nutzt die aktuelle Krisensituation zum Ausbau seiner Aktivitäten. Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Eine unzureichende Cybersicherheitsstrategie wird also von vielen Expertinnen und Experten im IT-Sicherheitsbereich beklagt, soweit unser Fazit bis hierhin. Kein Wunder also, dass der Erwartungsdruck, der auf der Bundesinnenministerin liegt, von Tag zu Tag größer wird. Dem wollte Nancy Faeser diese Woche mit der Vorlage ihrer neuen Cybersicherheitsagenda begegnen. Knappe 16 Seiten ist sie lang und in 8 Einzelpunkten gegliedert. Ich habe Linus Neumann, den Sprecher des Chaos Computer Clubs, gefragt, ob Deutschland durch diese Cybersicherheitsagenda jetzt einen Schritt nach vorn in Sachen IT-Sicherheit macht.
Ja, also sehr neu kommt die einem nicht vor. Man liest schon raus bei vielen Formulierungen, die ja schon länger auch in dieser Form von dem Innenministerium kamen, auch unter anderer Führung. Also viel Neues sehe ich da nicht und einen großen Wurf auch nicht.
Der Kern dieser Strategie oder ein wesentlicher Punkt ist ja, dass der Bund mehr Kompetenzen erhält und die Länder, die ja eigentlich für Cybersicherheit zuständig sind, mehr auf zentrale Kompetenzen des Bundes zurückgreifen können. Das BSI soll dabei eine zentrale Rolle spielen.
Ja, das BSI ist ja erstmal eine sinnvolle Einrichtung. Wir haben immer ein unabhängiges BSI gefordert. Hier steht jetzt immerhin drin, es soll ein unabhängigeres BSI werden. Das ist also ein kleiner Schritt in, oder könnte ein kleiner Schritt werden in eine richtige Richtung. Ich denke, man muss schon anerkennen, dass sich Deutschland wahrscheinlich keinen Gefallen tut, wenn man in 16 Bundesländern und auf Bundesebene Verantwortlichkeiten definiert, die dann zu einer Diffusion führen und natürlich auch zu Ressourcenmangel. Insofern eine Zentralisierung der Aufgaben des BSI klingt für mich erstmal sinnvoll. Man hat ja auch nicht 17 Sicherheitsorganisationen in einem großen Konzern. Den juristischen Teil, dass hier potenziell sogar eine Grundgesetzänderung notwendig sein könnte, den kann ich persönlich nicht so beurteilen, weil das nicht mein Fachbereich ist.
Sie sagten, das ist schon eine alte Forderung, die aus verschiedenen Kreisen immer wieder gestellt wurde, nämlich, dass das BSI unabhängig werden soll. Jetzt steht in dieser Cybersicherheitsstrategie drin, unabhängiger. Sie haben es zitiert. Wie muss man das denn bewerten? Was wäre denn eine optimale Struktur für das BSI, um tatsächlich als zentrale Anlaufstelle für alle da sein zu können?
Ja, die Unabhängigkeit ist der entscheidende Faktor. In der gleichen Agenda wird auch sehr viel über die CITES gesprochen, die neu gegründete, noch nicht wirklich auf gesetzlicher Grundlage stehende Behörde. Auch das soll sich ändern, die ja genau das gegenteilige Ziel hat, nämlich IT-Sicherheit zu schwächen, Analysefertigkeiten für Polizei und Geheimdienste aufzubauen. Und diese Ziele sind natürlich in einem inhärenten Widerspruch zu einem kompromisslosen Konzept für IT-Sicherheit. Wir lesen jetzt, es soll ein Konzept für Schwachstellenmanagement geben. Damit ist also das bezeichnet, dass der Staat und seine Behörden sagen, wir haben hier eine Schwachstelle, wir wägen nun ab, ob wir die beseitigen, um unser Land zu schützen oder ob wir sie ausnutzen, um unsere Geheimdienste zu stärken. Dieser inhärente Widerspruch bleibt immer da. Und wenn wir hier in einem Dokument sind, in dem sowohl die Hackerbehörde CITES irgendwie schön für Bundesamt für Verfassungsschutz Kapazitäten aufbauen soll und das BSI vielleicht ein bisschen mehr schützen soll, da sehen wir immer wieder dieses Problem, weshalb wir fordern, das BSI halt vollständig aus dem BMI rauszulösen und kompromisslos nur für IT-Sicherheit einstehen zu können. Insgesamt sind die Formulierungen aber natürlich hier sehr, sehr schwammig und hinter jedem dieser Punkte könnten sich sehr gute Ansätze verbergen, wenn man sie nun konkretisiert. Aber wir haben ja jetzt, sag ich mal, in letzter Zeit die Erfahrung schon gesammelt, dass jetzt nicht unbedingt immer das Beste aus einzelnen Stichpunkten gemacht wird. Da muss man hier, glaube ich, sehr vorsichtig sein, wie das dann mal aussehen soll, wenn es ausformuliert ist.
Aber die Unabhängigkeit gestärkt wirklich durch die Cyberstrategie des Bundesamtes für Sicherheit, das sehen Sie nicht?
Na, hier steht jetzt erstmal nur, die Unabhängigkeit soll gestärkt werden. Unabhängigeres BSI ist die Formulierung, mehr steht da nicht, wie das erreicht werden soll, wie da dann auch die Verhältnisse sein sollen. Ein BSI mit sehr viel mehr Aufgabenbereichen hat natürlich auch sehr viel höheren Ressourcenbedarf. Und ich denke, ein guter Gradmesser wird sein, wenn dann irgendwann mal Budgets und Zahlen hinter diesen Vorhaben stehen, ob dann mehr Geld in die CITES fließt oder mehr Geld in das BSI, wird dann schon zeigen, in welche Richtung das Schiff dann wirklich am Ende segeln soll.
Könnte das BSI denn, wenn es wirklich unabhängig wäre, auch mehr tun, zum Beispiel für die Wirtschaft und nicht nur für den Bund oder für die Landesbehörden?
Was die Wirtschaft angeht, haben wir hier wirklich insgesamt sehr wenig. Das ist dieser sechste Punkt, zivile Infrastrukturen schützen. Da kriegen wir, glaube ich, jetzt eine Informationsplattform. Da gibt es also eine Webseite, wo man sich informieren kann. und den Aufbau eines zivilen Cyber-Abwehrsystems, wo man sich natürlich auch fragt, was soll das am Ende eigentlich sein? Ja, man also scheint da so sehr komische Vorstellungen zu geben, wie Hacking funktioniert. Ich stelle mir da immer so Menschen vor, die irgendwie vor Weltkarten sitzen und da fliegen dann so Cyberraketen und jetzt wollen sie irgendwie Frühwarnsysteme haben und Abwehr und Server ausschalten. Das sind irgendwie so Formulierungen und Ideen, die sich jetzt mit meiner Erfahrung im Bereich des Hacking und der IT-Sicherheit irgendwie nicht decken. Die scheinen ein bisschen an der Realität vorbeizugehen.
Reden wir über die andere Behörde, nämlich CITES. Sie haben es ja schon erwähnt, eine Behörde, die eigentlich das gegenteilige Ziel von dem hat, was das BSI hat. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik soll ja gegen Cyberangriffe wirksam werden, soll Prävention schaffen, soll Möglichkeiten schaffen, Frühwarnsysteme einzuziehen und eben halt dabei helfen, Cyberattacken abzuwehren, wirkungsvoll. Das CITES hat mehr die Aufgabe, eigene Möglichkeiten des Staates zu schaffen, sich zu wehren, eventuell auch selber anzugreifen. In der Diskussion ist ja immer die Frage, soll es einen Hackback geben? Also soll, wenn ein Cyberschlag gegen Deutschland geschieht, dann eben halt Deutschland ebenfalls zurückschlagen mit einem Cyberangriff? Auch die Frage scheint ja nicht ganz eindeutig beantwortet zu sein.
Ja, da würde ich mal doch dann den Benefit of the Doubt geben. Frau Faeser hat sich mehrmals gegen Hackbacks ausgesprochen. Das steht im Koalitionsvertrag. Hier wird jetzt der Begriff der aktiven Cyberabwehr verwendet, der in diesem Dokument noch einen sehr großen Interpretationsspielraum hat. Aber von dem, was Sie sagen, klingt das ein bisschen nach der Vorstellung, zum Beispiel durch DNS-Sperren, durch IP-Sperren und dann diese etwas lustige Formulierung und notfalls durch das Ausschalten eines Servers, wenn der Angriff so stark ist, quasi Angriffsgeschehen zu unterbinden. Ich denke, wenn es um diese Maßnahmen geht, das sind auch schwerwiegende Eingriffe, das ist kein Hackback. Ja, also ein Hackback würde ja bedeuten, Schwachstellen auszunutzen, aktiv in Systeme einzudringen.
Wie sonst soll man einen Server abschalten?
Ich glaube, die stellen sich tatsächlich vor, dass sie ins Rechenzentrum fahren und mithilfe der oder nicht hinfahren und den Providern sagen, diesen Server bitte einmal aus und dann machen die den aus. Und das, ich kann mir jetzt nicht wirklich vorstellen, dass das ein realistisches Bedrohungsszenario für professionelle Hacker ist. Die stellen also erstens machen die ihre Angriffe ja nicht so, dass sie von einem einzelnen Server abhängen. Und zweitens stellen sie diesen einzelnen Server sicherlich nicht in ein Gebiet, auf das vielleicht die deutsche oder europäische Jurisdiktion Zugriff hätte. Also ich glaube tatsächlich, hier liegen einfach sehr fehlgeleitete Vorstellungen darüber vor, wie Angreifer tatsächlich vorgehen. Also mir fehlt einfach eine Vorstellung von einem Szenario, wo jetzt es notwendig wird, einen Server abzuschalten und dann ist auch der Spuk vorbei. Ja, also da wären die Angreifer ja wirklich sehr risikobereit.
In Ihrer Kritik, die Sie jetzt geäußert haben, klingt immer so ein bisschen der Unterton mit, dass da falsche Vorstellungen davon, wie es tatsächlich abläuft, im Bundesinnenministerium vorherrschen. Ist das jetzt ein Eindruck, den Sie gefühlt haben, oder ist das den Eindruck, der sich eben halt auch tatsächlich aus Handlungen bislang ableiten lässt?
Na, den leite ich relativ simpel ab. Sie können sich anschauen, seit ungefähr 7 Jahren sind Ransomware-Angriffe das größte Problem, was Behörden und noch viel mehr die Wirtschaft haben. Diese funktionieren über E-Mails mit Anhängen. Ja, da werden Schadprogramme danach geladen. Die liegen immer üblicherweise auf irgendwelchen Servern. Und dann werden Dateien verschlüsselt und dann werden die getroffenen Organisationen erpresst. Ich sehe da jetzt nicht, wie wir mit einem zivilen Cyberabwehrzentrum oder dem Ausschalten von Servern diesem Missstand sinnvoll begegnen würden. Ja, also das größte Risiko für jedes Unternehmen, für jede Behörde ist gerade einfach bekannt. Das kann man in den Zahlen sehen. Milliardenschäden jährlich. Und ich sehe nicht, wie diese Befugnisse und auch der Ausbau des Bundesamtes für Verfassungsschutz hier sinnvoll zu mehr Sicherheit gegen diese Angriffsmaschen führen soll. Das findet sich hier einfach nicht drin.
Wenn ich Ihre Kritik richtig verstanden habe oder Ihre Bedenken zu dieser Strategie richtig verstanden habe, könnte man das zusammenfassen mit gut gemeint, aber schlecht gemacht.
Ja, und Problem verkannt. Ja, ich meine, das gerade leidet die Wirtschaft am meisten, die KMUs. Und ich habe jetzt nicht festgestellt in meiner Erfahrung im IT-Sicherheitsbereich, dass ich mir dachte, Mensch, das wäre aber jetzt echt wichtig, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz mehr Geld kriegt oder dass wir in diese Richtung uns bewegen, ja, oder dass wir jetzt eine CITES brauchen. Ja, das ist, sind schon alles sehr interessante Punkte unter dem Deckmantel der Cybersicherheit, wo ich jetzt nicht feststelle, dass das die CITES oder das BfV großartig hier in der Richtung bisher große Beiträge geleistet hätten, eher im Gegenteil.
Sind diese Ämter Ihrer Meinung nach unter einer anderen Agenda unterwegs?
Also die CITES ist ganz klar unter einer anderen Agenda unterwegs und das Bundesamt für Verfassungsschutz beklagt ja auch eher zu viel IT-Sicherheit als zu wenig, dass die für ihre Spionagebestrebungen natürlich Schwachstellen brauchen und, sag ich mal, nicht eine kompromisslose IT-Sicherheit befürworten, ergibt sich aus ihrem Aufgabenbereich.
Über die Cybersicherheitsstrategie der Bundesregierung sprach ich mit Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs.
Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation, Eintrag 95667.
Meets. Ja, da kommt's ja. Aus dem Urle. Der JDA Junior Digital Archaeologist schiebt die Bedenken wegen seiner Tierhaarallergie beiseite und streichelt das schnurrende Vieh. Eigentlich ist das Murle ja bloß eine gewöhnliche Katze. Aber sein Avatar spielt mit in die Superposition. Förderpreis, mehrere Nominierungen, ganz großes Kino. Vor allem die Schlussszene, wo beim Schein von Milliarden von Lichtquanten eine Abba-Avatarin das Murle krault. Und die Blonde, die Agneta. Seitdem ist Murle das Gesicht der Quantenphysik. Es ist Schrödingers Katze. Der JDE packt's beim Genick, steckt es in die bereitstehende Kiste und macht den Deckel zu. Sonst funktioniert's ja nicht. Wegen der Qubits. Drinnen soll Murle jetzt die viralste Frage der frühen Informationsgesellschaft beantworten. Was macht Musk? Musk will hoch hinaus und Röhren tief in der Erde vergraben. Wenn er zwitschert, bewegt das die Welt. Wenn er einen Joint raucht, stürzt die Tesla-Aktie ab. Wenn er Twitter kaufen will, zwitschert das Management. Wenn er nicht kaufen will, die Aktionäre. Und das alles gleichzeitig durcheinander und verschränkt. Sowas kann nur eine stochastische Katze verstehen. Eine, die sowohl schwarz ist als auch weiß, aber keine Mäuse fängt. Vorsichtig öffnet der JDA die Kiste wieder. Smurle ist tot. Und während es mit Musk im Quantenzustand war, hat es kein einziges Mal gezwitschert.
Digitales Logbuch. Name Killer Achim. File closed.
Die Bundesregierung beschließt eine Gigabit-Strategie. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Die Bundesregierung will den Ausbau von Glasfaserverbindungen für schnelles Internet beschleunigen. Dafür hat das Bundeskabinett die sogenannte Gigabit-Strategie verabschiedet. Diese sieht vor, dass bis 2025 mindestens die Hälfte der Haushalte einen Glasfaseranschluss bekommen sollen. Bis 2030 soll es dann generell Glasfaserverbindungen und schnelles mobiles Internet im 5G-Standard überall dort geben, wo, so wörtlich, Menschen leben, arbeiten oder unterwegs sind.
Eine KI von Google lernt physikalische Gesetzmäßigkeiten.
Und zwar wie ein Baby, allein durch Beobachtung. Forscher der auf künstliche Intelligenz spezialisierten Google-Tochter DeepMind haben das neuronale Netz entwickelt. Es analysiert Videos, die sich bewegende Kugeln und Quader zeigen. Daraus leitet die KI physikalische Regeln ab, um die Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit vorhersagen zu können. Wird die KI mit unerwarteten Bewegungen konfrontiert, etwa indem ein Objekt plötzlich aus dem Bild verschwindet, werden die Prognosen fehlerhaft. Das Programm reagiert dann im übertragenen Sinn überrascht. ähnlich wie Kleinkinder in solchen Situationen.
Eine Polizeisoftware wird auf Hintertüren überprüft.
Das Bayerische Landeskriminalamt plant den Einsatz eines speziellen Recherche- und Analyseprogramms namens Vera von der US-Firma Palantir. Diese gilt als umstritten, weil sie als Start-up Geld von der CIA erhielt und auch den US-Auslandsgeheimdienst zu seinen Kunden zählt. Um einen möglichen Abfluss von Polizeidaten in die USA auszuschließen, hat das Bayerische LKA das Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie beauftragt, den Quellcode von Vera zu überprüfen. Erst wenn klar sei, dass es keine Hinweise auf Sicherheitslücken oder Hintertüren in dem Programm gebe, solle Vera in Betrieb genommen werden.
Für Grundsteuererklärungen gibt es jetzt ein Zusatzportal.
Es dient als Alternative zur Steuerplattform Elster. Diese war in der vergangenen Woche überlastet und zeitweise gar nicht mehr erreichbar, wegen des enormen Interesses von Nutzern an den Formularen zur Grundsteuerreform. Das Zusatzportal zur Abgabe der Grundsteuererklärung steht über die Adresse grundsteuererklärung-für-privateigentum.de zur Verfügung. 11 Bundesländer sind daran beteiligt. Ausgenommen sind Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen und Hamburg.
Wer im Gefängnis sitzt, hat kein Recht auf ein Tablet und Internetzugang.
Das hat das Oberlandesgericht Karlsruhe entschieden. In der Begründung heißt es, es bestehe die generelle Gefahr, dass Strafgefangene mithilfe von Computern und Tablets die Sicherheit und Ordnung in der Justizvollzugsanstalt gefährden könnten. Die Informationsfreiheit eines Gefangenen werde durch das Internetverbot nicht verletzt. Der Gesetzgeber sehe für Strafgefangene nur einen Zugang zu Hörfunk, Fernsehen sowie zu Zeitungen und Zeitschriften vor. Geklagt hatte ein Häftling der JVA Freiburg. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts ist rechtskräftig.
Eine künstliche Intelligenz kann 200 Sprachen übersetzen.
Entwickelt wurde sie von der KI-Abteilung des US-Konzerns Meta, zu dem Facebook, Instagram und WhatsApp gehören. Der NLLB 200 genannte Algorithmus soll künftig nicht nur auf diesen Plattformen zum Einsatz kommen, sondern auch als Open Source für andere Projekte zugänglich sein. Das Kürzel NLLB steht für No Language Left Behind, übersetzt: Keine Sprache wird zurückgelassen. Laut Angaben der Entwickler soll der NLLB-Algorithmus im Mittel rund 40% bessere Übersetzungen liefern als die bisher bei Facebook und Instagram eingesetzten Vorläufer.
Sternzeit, 16. Juli. Die Raumstation und der geplatzte Friedenstraum. Anfang der 90er Jahre taten sich die Vereinigten Staaten und Russland zusammen, um gemeinsam die internationale Raumstation aufzubauen. Dieses Projekt war vor allem politisch gewollt. Die Fachleute beider Seiten waren nur mäßig begeistert. Die NASA interessierte sich lange Zeit kaum dafür, was dort oben vor sich ging. Erst 2013 gab es erste Wissenschaftsmissionen zum Nationalen Forschungslabor. Die Wissenschaft spielt dort oben bis heute eine untergeordnete Rolle. Das wurde auch Mitte April klar, als Europas Forschungsmodul Columbus als Schlafquartier für die erste rein private Mission zur ISS diente. Der ESA-Wissenschaftsastronaut Matthias Maurer wurde so lange ausquartiert. Dass die Touristen an Bord in keiner Weise die Forschung beeinträchtigt hätten, wie es von offizieller Seite heißt, entspricht nicht den Tatsachen. Die Raumstation ist vor allem ein politisches und inzwischen auch kommerzielles Projekt, kein wissenschaftliches. Doch die Strahlkraft des friedlichen Miteinanders im All ist verloren gegangen. Bei künftigen Projekten, wie der Rückkehr zum Mond, gehen die USA und Russland wieder getrennte Wege, wie schon seit Jahren klar ist. Mit der Invasion in der Ukraine durch russische Truppen ist der ISS auch noch der letzte Rest ihrer Geschäftsgrundlage abhanden gekommen. Die Besatzung dort oben arbeitet weiter reibungslos zusammen, nur lässt sich schwer begründen, weshalb alle anderen Raumfahrtprojekte mit Russland gestoppt sind, die Raumstation aber weitergeführt wird.
Haben die Deutschen einen Atomkomplex? Diese Frage wird gleich bei Streitkultur zur Diskussion gestellt, um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Das war's für diese Woche von Computer und Kommunikation. Manfred Kläuber sagt Ihnen Dankeschön fürs Zuhören.